Ja, das ist allerdings eine große Sache, dass trotz Ferien und alles ist weg, hier so ein großer Kreis zusammenkommt. Ich fuhr noch mal eben weg und sah das so anströmen zur Bibelstunde. Und da hat es mir das Herz bewegt, wie wahrscheinlich jeder Einzelne von ihnen sich zu Hause losreißen musste. Die Frauen vielleicht haben sie gerade Wäsche und man muss die Kinder versorgen und was weiß ich nicht. Und man ist nach Hause gekommen, der Arbeit, einen Rock ausgezogen, möchte es gemütlich machen. Und da war mir so ein Anliegen, dass Gott uns auch einen Segen gibt. Das heißt, dass er mit uns wirklich redet. Dass wir am Schluss nicht den Pastor Busch gehört haben, wovon man gar nichts hätte, sondern die Stimme des guten Hirten. Nun machen wir also weiter mit dem Josaphat. Wir stehen 2. Chroniker 19, Vers 4. Kann man besser hören, wenn es zu ist. Ah ja, tu mal. Ja. Hier wird mir geblendet. Ach, ich werde geblendet. Wie nett. Das Reißen, so ist gut, ja, ja. Hätte es noch gar nicht gemerkt. Aber das ist fein, das ist geradezu ein Beispiel. So macht es Gott auch, dass er uns die Nöte abwendet, ehe wir sie überhaupt gemerkt haben. Und ehe sie rufen, will ich antworten, nicht? Aber der Fritz Kimmel macht es wieder auf. Also 2. Könige 19, Vers 4. Also blieb Josaphat zu Jerusalem und zog wiederum aus unter das Volk von Beerseba bis an das Gebirge Ephraim und brachte sie wieder zu dem Herrn ihrer Väter Gott. Und er bestellte Richter im Lande, in allen festen Städten Judas, in einer jeglichen Stadt etliche, und sprach zu den Richtern: Seht zu, was ihr tut, denn ihr halt das Gericht nicht den Menschen, sondern dem Herrn, und er ist mit euch im Gericht. Darum lasst die Furcht des Herrn bei euch sein und hütet euch und tut's. Denn bei dem Herrn, unserem Gott, ist kein Unrecht noch ansehender Person, noch Annehmen des Geschenkes. Er nimmt keine Leihwaren. Ja, das ist so komisch, wie bei solchen Sachen deutlich wird, wie die Welt sich einfach nicht ändert. Verstehen Sie? Also Josaphat ist nach Hause gekommen. Der Prophet Jehu hat ihm noch einmal die Verkehrtheit seines Weges vor die Augen gestellt und Josaphat hat Buße getan. Und der Jehu sagt ihm: Der Herr ist mit dir, weil dein Herz gerichtet hast, Vers 3, Gott zu suchen. Und nun tut der Josaphat etwas sehr Gescheites. Er hat bisher vielleicht große weltpolitische Pläne gehabt, als er sich mit dem König Israels verbündete. Sehen Sie, es war eine Zeit großer politischer Gärungen. Es war so politisch so ähnlich wie heute, dass ein paar große Machtblöcke entstanden, nicht? Zuerst das Assyrerreich, später Babylonierreich. Und da war es für diese kleinen Könige eine Frage: Allein können wir nicht stehen, wir müssen uns irgendwo anlehnen. Das kennen wir ja auch von heute so, nicht? Polen ist angelehnt und Westdeutschland ist angelehnt und alle irgendwo angelehnt. Es gibt ganz wenige wie die Schweiz und Skandinavien und die sind, wenn man genau nachsieht, auch angelehnt, nicht wahr? Und nun war natürlich so ein Paktsystem, ich brauche jetzt noch moderne Worte, sehr viel wirkungsvoller, wenn so ein König Judas nicht bloß allein für sich etwa mit den Assyrern verhandelte. Oder mit Babylonien, oder mit den Ägyptern. So, wenn diese kleinen Länder sich erstmal auch zu kleinen Pakten zusammentaten, was sehen Sie, sich verbündeten, da konnte man auch drin vielleicht so 5 kleine Königreiche anrücken. Das sah schon anders aus, als wenn bloß so ein kleines Kinglein da angerückt kam. Und das steht also hinter diesem ewigen Bestreben des Josaphat mit seinem Schwager, dem abgöttischen König Achis, zu verbünden. Verstehen Sie? Dahinter stehen politische Aspekte, politische Visions. Er ist reingefallen damit. Sehen Sie, sowas können die Mächte dieser Welt tun. Und fallen übrigens auch rein dabei, nicht? Wie wir es ja nun permanent erleben. Aber das ist Sache der Mächte dieser Welt. Israel ist ja nicht irgendein Land wie andere, sondern das Königreich des Josaphat ist Gottes Volk. Ist Gottes Volk. Und da gelten andere Maßstäbe. Gottes Volk hat nicht die Aufgabe, nach Einfluss zu ringen. Sehen Sie, wir können heute das gerade mal wieder buchstabieren, wie die Kirche einfach auf den Weg kommen kann nach Einfluss. Ich habe heute Morgen gedacht, jetzt endlich mal eine Zeitung ohne Bischof Hengsbach. Nee, da kam er doch, er besichtigt die Indienausstellung. Ich wollte die Zeitung schon abbestellen und sah für Kirchenblättchen kein Interesse mehr. Verstehen Sie? Aber das ist ja allmählich dahinter eine ganze feste Wille, wir müssen Einfluss, Macht bekannt werden und so weiter. Verstehen Sie? Das wird an so einer Stelle deutlich. Und dann gehen wir hoch und sagen, da müssen wir aber auch dabei sein. Nee, das geht doch nicht. Und wir kommen in Rückstand und das ist für die Gemeinde Jesu Christi, also für die wahre Kirche, kein Weg. Sie hat eine Aufgabe an der Welt, aber nicht indem sie Bündnisse schließt und Macht gewinnt, sondern die Gemeinde Jesu Christi gewinnt Einfluss in der Welt. Sie ist ein Licht der Welt und ein Salz der Erde, wenn es in ihr richtig steht. Das ist das eigentümliche Gesetz Gottes, dass er die Welt nicht erneuern will durch globale Pläne, sondern dass er die Welt erneuern will durch seine Gemeinde. Und diese Gemeinde, die soll in Ordnung kommen, die soll gereinigt werden. Und die wird gereinigt und kommt in Ordnung, wenn der Einzelne in Ordnung kommt. Und das ist mir das Wichtige an diesem Bibelwort, ist es deutlich geworden, nicht? Der Josaphat wird zuerst vom Herrn in die Schule genommen. Der Herr zerschlägt ihm dieses Machtstreben für Gottes Volk. Es wird ihm gezeigt, nochmal ganz deutlich, Vers 1 bis 3, das war alle Sünde. Du wolltest hoch hinaus. Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ich bin gerade so beschäftigt in meiner Predigt für Sonntag. Gott hat sich hochgesetzt und sieht herab auf das Niedrige. Und da stelle ich mir die Frage, kann Gott etwas übersehen? Und da wird mir deutlich, also ich werde in der Sonntag noch ausführlicher sagen, dass Gott allerdings etwas übersehen will. Alles, was hochmütig und hoch ist, das übersieht er. Er sieht aufs Niedrige. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das heißt, in der Bibel hört er Schreien der Raben, aber den König von Babylon, Nebukadnezar, den guckt er gar nicht an. Die kleinen Raben, die Hunger haben, die sieht er an, aber nicht den König von Babylon. Das ist dem Josaphat deutlich geworden. Er wollte ein großer Mann sein. Er wollte im Konzert der Mächte mitspielen. Er wollte auch einen Rang bekleiden. Hat ihm Gott zerschlagen. Es war Sünde, er hat Buße getan. Und nun sagt er, ich verstehe. Israel, das Vorbild der Gemeinde Jesu Christi, soll Salz und Licht der Welt sein. Da fängt es bei mir, beim Josaphat an. Ich muss zuerst wieder den Herrn suchen. Mein armes, kleines Leben muss in Ordnung kommen. Und dann zieht er aus, die Gemeinde des Herrn in Ordnung zu bringen. Das ist so schön ausgedrückt. Er zog von Beersua bis zum Gebirge Ephraim und brachte sie wieder zum Herrn ihrer Väter Gott. Wollen Sie sich mal daran erinnern, die Geschichte des Josaphat, seine Regierungszeit, fing ja so an, dass er sein Volk zum Herrn ihrer Väter Gott brachte. Und das ist so merkwürdig, kaum war er weggelaufen, da war es offenbar doch auch wieder alles schief gelaufen. Wenn er sie wieder zum Herrn ihrem Väter Gott bringt, Da war da inzwischen einiges schlecht geworden, nicht? Das war eine schöne Aufgabe. Ich möchte ihm sagen, Josef hat hält Hausputz im eigenen Hause. Nachdem er die Welt reformieren wollte, soweit er sie überschaute, verzicht er jetzt und hält Hausputz im eigenen Haus. Das ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu Christi. Paulus sagt, er wusste wohl, dass Jesus für die Welt gestorben ist, aber er sagt doch, ich möchte Gott eine Gemeinde zubringen, schön wie eine Braut ohne Flecken und Runzeln. Ich möchte die Welt umgestalten. Er weiß, die Welt hat keine Verheißungen. Aber eine Gemeinde ohne Flecken und Runzeln. Das hat der Josef hat begriffen. Es ist das sehr wichtig für unsere Zeit auch. Nicht, man quält sich heute so rum, dass ganz Westdeutschland christlich ist und nur 5% die Kirche gehen und was machen die anderen 95%? Wir dürfen ruhig mal sagen, es ist viel wichtiger als alles andere, dass erstmal eine Gemeinde Jesu Christi entsteht, die in Ordnung ist und sie kommt in Ordnung, wenn sie und wenn ich in Ordnung bin. Nicht wahr? Es fängt bei uns an. Gottes Weg ist so, den lässt sich nicht durchbrechen, dass er am kleinsten Raum anfangen will, an meinem eigenen Herzen, nicht anders. Oh, ich muss da so oft an die Geschichte denken, nicht wahr? Ich habe sie wahrscheinlich schon tausendmal erzählt, von meinem Freund Kschossa, das wurde geschrieben, das kann man, weiß ich gar nicht wie, KCZ und so weiter. Da war ich ganz junger Pfarrer in Essen und damals war ganz Essen bis 80% kommunistisch. Und einer der gewaltigsten war mein Freund Schosser. Wir verstanden uns gut und hatten uns du, aber er hielt mich für hoffnungslos doof und ich hielt mich für intelligent. Und ich muss Ihnen die Geschichte erzählen, wie er eines Tages von einer Versammlung kommen soll. Am Sonntagabend traf ich ihn. Busch, der hätte im Nordparksaal sein müssen. Max Hölz hat gesprochen. Max Hölz hat gesprochen. Große Sache, tausend von Leuten. Die alten Essener wissen, aber früher so ein Nordparksaal in alten Essener waren diese Geschichten nicht. Dieser Max Hölz, Mensch, worüber hat er gesprochen? Über die Befreiung der Kulis in Shanghai. Junge, sei das eine Sache. So weit denkt ihr bis zum Kulis in Shanghai. Jawohl, sagt er, Solidarität aller Schaffenden, das sind Brüder. Herrlich, sagt er. Die Kulis in Shanghai, seine Brüder. Das war fein, Mensch. Dann wirst du ja wohl heute Abend noch Frieden machen mit dem Mann, der auf deiner Etage wohnt, mit dem dauernd Krach hast. Da verzerrt sich sein Gesicht und sagt, wenn ich den treffe, hau ich ihn auf die Birne. Da sage ich, hör auf mit dem Kuli in Shanghai, Mensch. Ich gebe um deine ganze Ideologie keine 5 Pfennige. Was hilft die Bruderschaft bis an die Enden der Erde, wenn du mit deinem nächsten Streit hast? Nicht wahr? Und es ging mir auf, verstehen Sie, in der kleinen Geschichte damals, ganz prinzipiell auf, wie im Reiche Gottes einfach anders zu gehen. Liebe deinen Nächsten. Da fängst du mit dem Nachbarn an und nicht mit dem Kuli in Shanghai. Der kommt dann auch an die Reihe, nicht? Aber später. Ist richtig? Und so in allen Stücken. Gott will anfangen am kleinsten Raum, mein eigenen Herzen und in seiner Gemeinde. Und das hat Josef hat begriffen. Er bekehrt sich neu. Also, so wenn man das kann. Er reinigt sein Leben. Und er zieht nun aus in seiner Gemeinde, in Israel, im Volke Gottes, sie zum Herrn, ihrem Gott zurückzuführen. Und das ist nun merkwürdig, dass er das so macht, dass er in jedem Ort Richter einsetzt. Und nicht wahr, so auf den ersten Blick, wie ich heute wieder darüber saß, da habe ich gedacht, ach, heute Abend möchte ich eigentlich so einen Sommertag und ich habe einige Sorgen in meinem Herzen. Lieber predigen über den 23. Psalm. Doch Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder unterm Schatten seiner Flügel habe ich Zuflucht. Oder das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Und nun komme ich da an die Sache, dass der Josef hat Richter bestellt. Und sagt, seid ohne Furcht und tut es. Und doch ist das, was hier gesagt wird, so überaus wichtig. Und darum erlauben Sie mir, dass ich das auslege für uns heute. Erstens, Also das ist die folgende Verse von Vers 5 ab. Er bestellte Richter im Lande, in allen festen Städten Judas, in jeder jeglichen Stadt etliche, und sprach zu den Richtern, seht zu, was ihr tut. Erstens, im Psalm 37, Vers 28 steht, der Herr, unser Gott, hat das Recht lieb. Es gehört zum Schmerz Gottes, dass in der Welt die Ungerechtigkeit herrscht. Und meine Freunde, wenn unser Herr das Recht liebe, dann ist der Anfang allen Christenstandes, dass wir nach dem Recht fragen und das Recht lieben. Wir freuen uns unseres Heilandes. Haben wir das Recht lieb? Das Recht, lieben Freunde, hat alle seine Wurzeln in den 10 Geboten. Haben wir die 10 Gebote lieb? Du sollst nicht lügen. Du sollst den Feiertag heiligen. Sonntagmorgens um 7, wenn er weggerasselt, haben wir das Gebot lieb, dass wir Gottes Wort gerne hören und lernen. Haben wir Gottes Gebot lieb, du sollst nicht Ehe brechen. Und so weiter. Und ich möchte Ihnen dazu noch mal ein Erlebnis erzählen. Also wahrscheinlich habe ich es all meinen alten Freunden schon tausendmal erzählt. Gleich nach dem Kriege habe ich für so junge Bergleute, die der Krieg hierher geschwemmt hatte, damals wurde ja alles im Bergbau genommen, Kreti und Pleti, habe ich für so junge Bergleute eine Freizeit im Hespertal gemacht. Die amerikanische Militärregierung gab mir Zelte und Konserven. Die Bergbauleitung sagte, sie sind wahnsinnig, die Kerle werden in der ersten Nacht die Zelte abmontieren und verkloppen, das Lebensmittellager stürmen und das Zeug verscheuern. Ich habe die Amerikaner gefragt, wollt ihr das riskieren? Sie sagten, ja, das Experiment ist interessant, wir wollen das, Amerika ist so reich, wir könnten es verschmerzen. Und dann wurde das Lager gemacht. Erst einmal 70 Leute. Das waren so schreckliche Schläger, wissen Sie, Kerle, die als 15-jährige Luftwaffenhelfer durch die ganze Welt gekommen waren, die durch alle Pfützen gegangen waren, verzweifelt ihre Angehörigen verloren, ne? So 17, 18, 20-jährige Burschen. Und da erinnere ich mich eines Abends, ich hatte mir vorgenommen, abends wollte ich mit Ihnen die Gebote besprechen. Wie wollen Sie mit so Brücke? Ich musste mit den Geboten Gottes anfangen. Und da fiel mir ein, dass mir einer am Tag über erzählt hatte, wie er am Lebensmittellager auf der Zeche vorbeigeht. Und er war gerade offen. Und da habe ich mir so ein paar Fleischdosen für die Frau, bei der ich jetzt wohne, mitgenommen. Die sorgt für mich wie eine Mutter, muss ich für sie auch sorgen. Und das legte ich dem versammelten Volke vor und sagte, was haltet ihr davon? Und da war es natürlich klar, dass alle 70 der Überzeugung waren, es richtig. Der Bergbau kriegt schon wieder. Das merkt man ja gar nicht da in dem Lager. So ein paar Büchsen. Und die Frau hat Hunger. Ist doch richtig. Und wenn ich das so hörte, hatte ich auch beinahe das Gefühl, es ist richtig, ich habe fast versucht zu sagen, Mensch, bring mir noch eine mit. Nicht? Wenn Sie sich an die Zeit erinnern, wie es damals war. Nicht? Und dann habe ich gesagt, also jetzt alle für das richtig, alle richtig. Ja, nun passt mal auf. Wenn es jetzt alle so machen, auf einmal ist das Lager leer. Ja, alle dürfen natürlich nicht machen. Ja, was du machst, muss natürlich für alle gelten. Nun wurden sie etwas zweifelhaft, verstehen Sie? Ob es Ausnahmegesetze für Starke gibt und die Ordnung gilt für die Schwachen. Und dann brannte eine Diskussion, die war wundervoll. Ich habe eine halbe Stunde nichts gesagt. Die kamen sich in die Haare. Ob das richtig war oder nicht richtig war, aus volkswirtschaftlichen Gründen richtig, aber und so weiter. Ja, jetzt hat die alte Frau was und die Nachbarin hat nichts, dann müsste die Frau der Nachbarin abgeben. Aber wenn sie allen abgibt, ist sie auch wieder nichts und so weiter und so weiter. Die Sache verhedderte sich immer mehr. Und da habe ich schließlich gesagt, stopp jetzt. Stellt euch mal vor, es käme einer, der allein zu sagen hat und sagte, was richtig ist. Wäre das nicht fein? Das wäre fein. Da sage ich, und dieser eine ist da. In dies ganze Kuddelmuddel rein kommt der lebendige Gott und sagt, ich habe zu bestimmen und ich sage, du sollst nicht stehlen. Punkt aus. Und plötzlich begriffen sie, dass die Gebote Gottes eine große Hilfe sind. Nun weiß man, wo man dran ist. Versteht ihr? Wenn man so eine Geschichte erlebt, dann versteht man den ganzen Psalm 119, das ist der längste Psalm, wo es immer zu heißt, ich freue mich über dein Gesetz. Ich freue mich über dein Gebot, wie einer, der eine große Beute kriegt. Nun habe ich Maßstäbe, nun weiß ich, was gut und böse ist. Sehen Sie, heute kam ein Mann zu mir gereist von Darmstadt her, das ist allerhand, nicht? Er ist auf Rückreise jetzt. Der ist der Leiter der Arbeitsgruppe im Kirchentag in München, bei der ich die Bibelarbeit habe. Und nun, das ist die Arbeitsgruppe Ehe, Familie und Erziehung. Und die hat nun ein paar Mal in Berlin getagt, da wollte er mir, weil ich nicht hingeflogen war, wollte er mir kurz die Erträge ihrer Arbeit mitteilen. Und da habe ich manchmal auch für mich lachen müssen. Erstes Thema, junge Ehen. Wie ist das mit vorehelichem Geschlechtsverkehr? Wie ist das mit Kindern? Wie ist das? Und dann merkte ich, die hatten bei den drei Sitzungen in Berlin sich eigentlich auch schnöde verheddert. Die wussten auch nicht mehr recht. Verstehen Sie, die ganzen Eheprobleme unserer Zeit, ungeheuer schwierig, ungeheuer schwierig. Und während er so redete und mir das einmal klarlegt, das muss also in Berlin, in München und diskutiert werden, da habe ich gesagt, wenn ich in München das Wort ergreife, dann werde ich sagen, Gott sei Dank, dass es ein Gebot Gottes gibt. Jetzt kommt der, der zu sagen hat und legt auf den Tisch. Nicht? Ehe ist eine heilige Sache, dass die Ehe brechen. Jetzt wissen wir, wo wir dran sind. Jetzt wissen wir, was Sünde ist und was Vergebung braucht und was abgetan werden muss. Sehen Sie, so ist zu verstehen, er hat das Recht. Josef setzt Richter ein und sagt ihnen, ihr müsst eine Freude haben, dass Gott uns ein Recht gegeben hat. Und da dürft ihr nicht von runter, jetzt dürft ihr euch nicht einlassen in Diskussion, ja unsere Zeit aber und die Problematik und die Welt der Technik ist halt anders und die Jugend und das Alter und tätere, sondern ihr steht eher dazu, er hat gesagt, du sollst Feiertag heiligen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wie dein Nächsten, du sollst Gott, dein Herrn, über alles lieben. In Deutschland, Gott hat das Recht lieben. Ich habe da immer eine Geschichte, die ich meinen Jungs in diesem Zusammenhang erzähle. Ich habe heute das peinliche Gefühl, dass ich Sachen erzähle, die ich schon tausendmal gesagt habe. Aber denken Sie immer, dass man einen alten Bekannten immer gern mal wieder sieht, wenn Sie es gehört haben, nicht wahr? Und Paulus sagt, dass ich immer dasselbe sage, verdrießt mich nicht und macht euch desto gewisser. Die Wohltat der Gebote Gottes, die Wohltat der Gebote Gottes, die Gebote Gottes sind uns schwer. Wir haben ja keins gehalten, wollen wir ehrlich sein. Wir haben alle schon schlecht geredet über Nachbarn. Wir wissen von Unreinigkeit. Wir wissen von Lügen. Wir wissen von den heiligen Sonntagen. Und wenn wir daran denken, die Last von Schuld, da möchten uns das Gebot schwer werden, wir denken manchmal, wenn es doch nicht gäbe. Aber wie schrecklich wird die Welt, wenn kein Gesetz Gottes mehr gibt. Dann wird die Welt furchtbar, verstehen Sie? Dann wissen doch wir nicht mehr, was ist gut und böse. Dann wissen wir es nicht mehr. Was ist gut und böse? Und die Worte der Gebote Gottes gingen mir auf, als ich mal ein Buch las, von der Moro Castle, das war ein Luxusdampfer, der an der kalifornischen Küste verkehrt, wissen Sie, in den Luxusbädern da in Miami und so. Und dieser Luxusdampfer ist an einem Sonntagabend auf hoher See in Brand geraten. Es hat wohl irgendein Passagierenbesoffener eine brennende Zigarette hinter die Holzvertäfelung geworfen, also das Ding brannte auf einmal. Lichterloh mit einem Schlag. Er ist in voller Fahrt, der Fahrtwind facht das Feuer an. Alles entsetzt, schreit nach dem Kapitän, also eine wahre Geschichte, die ist etwa so 1925, 26 passiert. Alles schreit nach dem Kapitän und dann entdeckt man, dass der Kapitän tot in der Kajüte liegt. Es ist bis heute nicht aufgeklärt, warum der Mann tot war. Das Ganze ein Verbrechen war und der Mann ist ermordet worden. Die Leiche ist verbrannt, man weiß es nicht. Und nun ist keiner da, der zu sagen hat. Eine Riesenverwirrung. Ein Offizier sagt, die Passagiere alle an Deck und die gehen aufs Hinterdeck, aber da treibt der Fahrwind die Flammen hin, nun sind sie erst recht gefährdet, nicht wahr? Der andere sagt, wir müssen stoppen, damit endlich der Fahrwind aufhört und das Feuer nicht angefacht wird. Der andere sagt, nein, auf die Küste zuhalten. Der dritte sagt, ein Ziel und eine Riesenverwirrung. Und dabei breitet sich das Feuer aus und das Entsetzen unter den Passagieren. Das müssen furchtbare Szenen geschehen sein. Man will die Rettungsboote losmachen und wie es dann in so Fällen ist, die waren natürlich verheddert. Wer rechnet denn mit sowas? Und dann im Augenblick der höchsten Panik geschieht es auf einmal, dass ein Passagier, man hat später nie erfahren, was das war, der Mann ist an Land einfach untergetaucht. Dann merke ich, irgendein harmloser Passagier der geringsten Klasse, ein Mann, der nie aufgefallen war, auf einmal auf der Kommandobrücke steht und ganz vollmächtig brüllt, alles hört auf mein Kommando. Erstens Passagiere aufs Vorderdeck, damit sie die Flammen nicht mitkriegen, die vom Fahrwind angetrieben werden. Zweitens nun das Schiff auf Land zu, das ist ja gar nicht weit und so weiter. Und das ist wundervoll zu lesen in diesem Tatsachenbericht, wie plötzlich alle aufwachten. Das Verderben ist noch genauso groß, wissen Sie? Aber es ist einer da, der jetzt sagt, was man tun soll. Es ist plötzlich keiner mehr da, der sagt, ja, hat er dir was zu sagen? Selbst der schnoddrigste Schiffsoffizier wacht nicht mehr zu sagen, was macht der Kerl da oben? Es ist jeder froh, ist einmal einer da. Und sehen Sie, wenn ich für mich in meiner Bibellektüre an 2. Mose 20 komme, 19 und 20, dann muss ich immer an die Moro Castle, so hieß das Schiff, denken. Eine verzweifelte Welt. Keiner weiß mehr, was gut und böse ist. Denken Sie über seinen Streit mit Atombomben. Die eine Meute schreit, wir müssen Atombomben haben, und die anderen sagen, es ist größte Sünde. Und so weiter. Ehefragen, Ehrlichkeit, Geschäftsmoral. Weiß doch kein Mensch mehr, was gut und böse ist. Nicht? Weiß doch kein Mensch mehr, was gut und böse ist. Wäre doch doof, wenn ich mir die Wahrheit sagen wollte, sagt mir kürzlich einer. Wäre doch doof. Und die Welt ist wie ein brennendes Schiff. Wie ein brennendes Schiff. Wir spüren ja, wie es allmählich also Verderben entgegengeht. Und lesen wir 2. Mose 19 und 20. Und der Herr sprach, ich bin der Herr, dein Gott. Da steht einer auf der Kommandobrücke. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst meinen Namen heiligen. Du sollst den Feiertag heiligen. Bitte besinnen Sie sich mal wieder in der stillen Stunde auf die 10 Gebote. Die müsst ihr jetzt alle durchnehmen. Das sagt der Josef, er setzt Richter ein und sagt, wie das großartig ausgedrückt, seht zu, was ihr tut. Seht zu, was ihr tut. In einem Volk, das von lauter verwirrten Heiden umgeben ist, das angesteckt und angekränkt ist, ja, das einen König hat, der selber nicht mehr den Weg wusste. Da sollt ihr stehen und sagen, so spricht der Herr. Das ist gut und das ist böse. Doch Herr hat das Recht lieb. Und das Zweite, was ich dazu sagen möchte, ist dies. Im Psalm 99, Vers 4 heißt es, im Reiche dieses Königs hat man das Recht lieb. Nicht nur der Herr hat das Recht lieb, sondern im Reich dieses Königs hat man das Recht lieb. Der Karl Heim, Professor Karl Heim, der vor kurzem die Ewigkeit ging, hat im Dritten Reich einmal dieses Wort in einem Gottesdienst ausgelegt. Im Reiche dieses Königs hat man das Herz recht lieb. Weiter nicht, nur so gesagt. Christen sind Leute, Nicht mit Gefühlsduseleien, sondern die anfangen damit, dass sie wissen, um Gottes Recht. Und wenn sie im ersten Augenblick widerwärtig erscheint, dann lernen sie es lieb gewinnen. In seiner Bedeutung für sich selber und für die Welt. Das gab einen solchen Sturm, wenn es je ein Zeichen gegeben hat, dass das Recht mit Füßen getreten wurde im Dritten Reich, dann ist es die Aufregung gewesen über diese Predigt, die überhaupt keine Bezug nahm auf irgendwelche Gegenstände. Aber das brachte die höchsten Stellen auf die Palme, dass man das Recht lieb haben konnte. In so einer Welt leben wir zu allen Zeiten. Zu allen Zeiten, in der das Recht gebrochen wird. Gut für jeden Richter, der ein bisschen um Recht kämpft, nicht? Aber er bleibt dann nie lange im Posten. Er wird befördert oder sowas, nicht? Ich meine, sehr aktuelle Fälle. Aber Christen sind Leute des Rechten. Sie wissen, ihr Herr hat es lieb. Sie wissen, warum der Herr es gegeben hat, das ist eine große Wohltat. Und im Reich dieses Königs hat man das Recht. Und darum geht es den Josaphaten und darum, dass Gottes Gebote einfach wieder bekannt werden und getan werden. Sehen Sie, ein Mann, der so viel erlebt hat jetzt und Vergebung der Sünden erlangt hat, der würde ich ja denken, dass er anfängt, um die Liebe Gottes und die Gnade und die Vergebung zu rühmen. Aber das ist mir einfach großartig, dass er sagt, ich will mein Volk wieder zum Herrn führen, und das fängt damit an, dass sie den Herrn fürchten und wissen um sein Recht. Und dazu brauche ich Richter, die das Recht auch lieb haben. Liebe Freunde, ich wisst das eigentlich bei uns. Wir sprechen viel vom Kreuze Jesu. Und das ist wirklich der Mittelpunkt des Evangeliums. Aber ich möchte sagen, wir werden nichts von Jesu Kreuz verstehen. Nichts. Wenn man nicht das Gebot Gottes zuerst in seiner ganzen Gewalt liebgewonnen haben, dann wissen wir erst, was Übertretung und Sünde ist. Sehen Sie, wenn irgend so ein moderner Film, also diese bösen Kritiken, also irgend so Schlafzimmer sehen, das wird dann alles so in Nebel gehüllt, ja, aber ich liebe doch und so weiter. Wir müssen aus dieser Vernebelung, die Satan über Gut und Böse in die Welt gibt, heraus. Und müssen erstmal Ja sagen zu Gottes Geboten. Dann wissen wir, was Schuld ist in unserem Leben. Dann wissen wir, was Sünde ist. Verstehen Sie? Und dann wird es uns groß vergeben. Dann können wir den Weg zum Kreuze Jesu finden. Die Bibel führt den Menschen, wenn Sie mal die Bibel ganz durchlesen, zuerst an den Sinai. Da dröhnt der Berg und eine Posaune erklingt und Gott spricht, ich bin der Herr, dein Gott. Und vom Sinai wird Gottes Volk nach Golgatha. Erst musst du Gottes Recht kennen, dass du weißt, was Sünde ist. Dann kannst du das Kreuz Jesu verstehen. Und darum fängt der Josaphat richtig an. Ich habe neulich eine Diskussion gelesen in der Zeitung über die moderne Erziehung in der Grundschule, wie diese Ganzheitsmethode in der Schule, das sind doch Lehrer, nicht? Über diese Ganzheitsmethode. Und da regen sich die Eltern auf und sagen, also das ist einfach Kappes mit unseren Kindern, wir müssen ihnen jetzt Alphabet beibringen. Meine Töchter, Lehrerin, die haben sich über diesen Artikel schrecklich aufgeregt. Aber ich musste in meinem Herzen doch denken, man wird immer am besten tun, wenn man bei den Kindern von vorne anfängt. Nicht? Und nicht gleich bei der höheren Mathematik. Und so macht Gott auch. So macht St. Josaphat. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Furcht des Herrn heißt, ernst nehmen deine Gebote und ihn fürchten. Jetzt noch ein weiterer Schritt. Der Josaphat sagt diesen Männern, seht zu, was ihr tut, Vers 6, ihr haltet das Gericht nicht den Menschen, sondern dem Herrn.
denn er ist mit euch im Gericht. Das ist das Dritte, was ich Ihnen sagen möchte. Josef hat Macht, diese Richter unabhängig. Ich hätte, verstehen Sie, wenn der Josef ein König irgendeines Volkes gewesen wäre, gesagt, so, meine lieben Richter, und nun alle mal versammeln, und jetzt müsst ihr schwören auf bürgerliches Gesetzbuch oder auf mich als den König. Verstehen Sie? Ja. Alle, das ist doch der Witz bei allen Staatsleben, die werden auf irgendwas verpflichtet. Und der Josef macht es genau umgekehrt, das ist eine dolle Sache. Er sagt, ihr werdet jetzt von allen Bindungen losgelöst. Ich habe nichts zu sagen. Und die Volksmeinung nichts zu sagen, ihr müsst die Stimme des Herrn hören. Ihr haltet das Gericht vor ihm. Ich sehe deutlich, wie ich meine. Er macht es genau umgekehrt wie alle Staatsverfassungen. Er macht die Leute völlig frei und stellt sie unter lebendigen Gott. Dem sei der verantwortlich, sondern niemand. Und wie ich soweit in meiner Vorbereitung gekommen war, da habe ich denken müssen, ja, gilt das nicht für jeden Christen? Ist das nicht die Freiheit, in die wir geführt werden, meine Freunde? Das ist ein wirklicher Christ, der sich durch Jesu Blut erkauft weiß, eigentlich nur noch Gott verantwortlich ist. Du machst deinen Beruf nicht den Menschen, sondern Gott. Nicht Menschen können darüber richten, wie ich meinen Pfarrberuf führe, aber Gott richtet drüber. Ihm bin ich verantwortlich. Und das gilt für einen Kaufmann und für eine Hausfrau und alles. Liebe Hausfrau, alle Leute sagen, das ist eine Tüchtige, die schafft's, wird mit den Kindern fertig und allem nicht und so. Ihr tut's nicht Menschen, sondern Gott. Da habe ich auch immer so eine schöne Geschichte, die ist wahrscheinlich auch ein alter Bekannter. So schreibe ich, wie geschieht, dass ich immer Neues machen könnte, 35 Jahre. So alte so Geschichten gibt es gar nicht. Nicht? Die habe ich mal irgendwo gelesen, wissen Sie, so neukirchen Abreißkalender-Geschichte. In einem Büro, da wurde jedes Jahr mal eine große Revision veranstaltet. Und da haben sie geschuftet vorher, die Bücher in Ordnung gebracht und doll und doll und alles in Butter und nicht. Da wurden Überstunden gemacht. Und dann war die Revision und dann war es zu Ende. Und am nächsten Tag, da wurde überhaupt nichts geschafft. Die Revision ist vorbei, ein Jahr Zeit, nicht? Jetzt holen wir erst einen Kasten Bier und so. Und nur einer, der saß an seinem Pult und schrieb, und da sagten er, dann bist du ja doof, Mensch, kommt ja jetzt keine Revision ein Jahr lang. Da sagt der Mann, ich habe jeden Tag Revision. Jeden Tag Revision, wieso das denn? Von Gott. Lohnt sich die. An der kleinen dummen Geschichte geht mir auf, was da Josef hat gesagt. Mensch, du führst dein Leben vor den Augen Gottes. Das gibt eine ganz große Freiheit. Wissen Sie? Das gibt eine ganz wundervoll große Freiheit. Darf ich es mal von mir selber persönlich sagen? Sehen Sie, wenn man Pfarrer wird, und so ein junger Pfarrer, der hat es ausgiebig schwer. Nicht? Trage ich eine schwarze Krawatte, sagen sie, das ist immer feierlich, der Kerl. Trage ich eine bunte, sagen sie, will er der Pastor sein? Ist so, nicht wahr? Mache ich gesellschaftlichen Verkehr mit, dann heißt es, siehst du da, also da sitzt er rum und isst und trinkt. Mache ich es nicht, dann heißt es, der zieht sich von Leuten zurück. Verstehen Sie, können es machen, wie Sie wollen. Predigen Sie kurz, dann, wie ich kurz predige, sagt ein alter Mann zu mir, na ja, wie ich jung war, Sie wissen eben noch nicht so viel, richtig. Predige ist lang, ist noch schlimmer, nicht? Verstehen Sie, es ist sehr schwierig, es richtig zu machen. Ich erinnere mich an eine ganz dumme Geschichte, die ich als Hilfsprediger erlebte. Da komme ich um 12 in Haus, da waren die schon am Essen Erbsensuppe. Ganz einfache Leute, sagt der Mann, essen Sie einen Teller mit. War ein bisschen schmuddelig, ich hatte auch keinen Hunger, nicht? Aber ich denke, da denken sie, er ist hochmütig, gut, sage ich, esse einen Teller mit. Und wie ich den ersten Löffel im Mund schiebe, sagt der Mann, naja, Ihr Kollege hat es auch immer so gemacht, er sieht, wo er was mitkriegt. Für den. Ich kann, Sie glauben gar nicht, wie schwer es so ein junger Pfarrer ist. Das ist nur die Äußerlichkeit. Nun kommt die Predigt. Nicht? Nun kommt die Predigt. Predigt dann politische Dinge, heißt, er soll nicht politisch predigen. Sagt er nichts, dann geht's wie im Dritten Reich. Und hat die Kirche nicht vor Hitler gewacht. Hinterher sind wir beschimpft worden. Haben wir was gesagt, dann ist es politisch predigt, nicht? Dann meinten wir, die erste Atombombe kracht. Warum hat die Kirche nichts gesagt? Sagen wir heute was, schreibt die ganze CDU heute, das ist doch politische Predigt. Können Sie machen, wie Sie wollen. Wie sagt der Einbrecher, wenn ich einbreche, ist nicht recht, wenn ich ausbreche, ist auch nicht recht, was soll ich machen? Und verstehen Sie, das ist im Leben eines, also ich rede jetzt bloß mal von mir, einfach eine, möchte man sagen, auch ein Stück Bekehrung, dass man sich eines Tages entschließt, es geht mich nichts an, was Sie sagen. Ich will es mit Gott besprechen. Ich sprach es mit Gott und entschloss mich, keinen gesellschaftlichen Verkehr mehr zu führen. Weil es mich auffiel in meinem Amt. Das bin ich ihm verantwortlich. Kann ich sagen, ich bin da ihm verantwortlich. Verstehen Sie? Und es ging mir auf, was das für eine Freiheit gibt. Und für eine Gebundenheit. Ich habe es an mir dargestellt. Wollen Sie es mal für Ihr Leben übertragen. Wir sind alle so, ja, jede Hausfrau ist ja im Grunde abhängig von, was der sagt und was der sagt. Und es geht Ihnen ja genauso im Grunde wie dem jungen Pfarrer, nicht? Man will es recht machen, wie man es macht, diesen Verkehr. Putzt sie, dann hat die Frau, dann hat sie einen Putzteufel. Putzt sie nicht, dann heißt sie, lässt alles verkommen. So, nicht? Wollen Sie den Satz mal einprägen? Seht zu, was ihr tut. Ihr tut euer Werk nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Lassen Sie mich zum Schluss noch hinweisen auf das letzte Sätzchen. Ich bin gleich fertig, Paul, bitte, werd nicht wild. Nein, er tut ja gar nicht. Auf das letzte Sätzchen, sage ich bloß, damit Sie munter werden. Auf der letzten Sätzchen, Vers 7. Denn es ist kein Unrecht, noch ansehende Person, noch annehmendes Geschenks bei Gott. Das ist doch eine erschreckende Sache. Also es gibt eine Geschichte von irgendeinem General, ich weiß jetzt gar nicht mehr von wem, Friedrich des Großen, der wieder König, ein Spötter über alle christlichen Dinge war. Und dann ist er mal bei so einem Essen mit irgend so einem Prediger zusammen. Und dann sagt er, um den Prediger so zu schrauben, sagt er, glauben Sie an die Auferstehung der Toten? Jawohl, Exzellenz, daran glaube ich ganz fest, seit Jesus auferstanden ist. Ja, können Sie mir das was Gewisses sagen über die zukünftige Welt? Was ganz Gewisses, was man ganz bestimmt weiß? Ja, sagt der Pfarrer. Was ganz Bestimmtes? Ja. Was können Sie denn ganz bestimmt sagen über die zukünftige Welt? Exzellenz, dass Sie dann nicht mehr General sein werden. Dass Sie nicht mehr General sein werden. Der Mann ist erschrocken. Es gibt keine ansehende Person vor uns. Der reiche Mann und der arme Lazarus. Der reiche Mann mit seinen ganzen Beziehungen zu höchsten Stellen. Mit Geld kann man alles kaufen. Ist in der Hölle. Und der Bettler, den keiner beachtet, in Abrahams Schoß. Es gibt kein Ansehen der Person vor Gott. Es gilt uns allen Gottes Gebot. Es riskiert jeder dasselbe. Herr Khrushchev, Eisenhower, unser Oberbürgermeister, Generaldirektor oder ein Straßenkehrer. Es riskiert jeder dasselbe, wenn er Gottes Gebot beachtet. Es riskiert jeder dasselbe. Wir kommen alle in dasselbe Gericht. Und wir haben alle dieselbe Chance, bei Jesu Kreuz Vergebung zu holen und Kraft für ein neues Leben. Das ist wunderbar, dass Gott allen Menschen dieselbe Chance gibt. So, nun musst du.